Herzlich willkommen zur ersten Umweltsendung der neuen Dekade. Mein Name ist Aldo, ich bin euer Moderator. Heute geht es um einen Radweg in Warnemünde. Und wir haben Stimmen und Infos vom Rostocker Naturschutztag. Dieser fand am Sonnabend, dem 25. Januar, statt. Und zwar im Hörsaal der Biologie in der Albert-Einstein-Straße Nr. 3. Er wurde bereits zum 15. Mal organisiert, und zwar das Ganze vom NABU-Regionalverband Mittleres Mecklenburg, gemeinsam mit der Universität Rostock und dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, kurz LUNG. Bevor wir aber inhaltlich starten, erstmal ein bisschen Musik. Ihr hört das Umweltkonzentrat auf Radio Loro. Kommen wir jetzt zum Naturschutztag vom vergangenen Wochenende in der Rostocker Uni. Insgesamt 6 Stunden konnten über 100 Besucher und Besucherinnen 8 Vorträgen zu den Themenblöcken Klimaschutz, Moore und Biotope am Wegesrand und Blühstreifen lauschen. Ein praktisches Beispiel für ein Biotop auf einem gepflasterten Innenhof konnten interessierte Besucherinnen und Besucher auch gleich begutachten. Denn direkt neben dem Hörsaalgebäude der Biologie befindet sich nämlich seit 2 Jahren ein Hochbeetgarten von der NAIO Rostock, der sogenannte Campusgarten. In der heutigen Sendung wollen wir euch 2 der Vorträge vom Naturschutztag näher vorstellen. Zuerst Stories for Future, kulturwissenschaftliche Gedanken zum Klimawandel. Das Ganze von Professorin Dr. Gesa Mackentun von Scientists for Future. Juliane hat sie nach ihrem Vortrag interviewt zu ihrer ungewöhnlich kreativen Sichtweise auf den Klimawandel.
Guten Tag, Frau Mackentun. Sie haben heute beim Naturschutztag den 2. Vortrag gehalten und zwar als Vertreterin von Scientists for Future in Rostock. Können Sie vielleicht kurz sagen, was Scientists for Future in Rostock macht und seit wann es sie gibt?
Ja, hallo, guten Tag. Scientists for Future ist ja eine globale, eine internationale Organisation. Die gibt es in allen und in den meisten Ländern der Welt. Und in Deutschland gibt es besonders starke Gruppen. Und unser Ziel ist es vor allen Dingen, die Friday Kids zu unterstützen und sie darin zu bestärken, dass sie auf dem richtigen Weg sind und dass es sehr gut für unsere Gesellschaft ist, dass die jungen Leute, der wir ja die Welt so überlassen, wie sie ist, dass die sich engagieren und vor allen Dingen auch verlangen von den Politikern und den anderen Machteliten sozusagen, dass sie sich der wissenschaftlichen Daten benutzen.
Bei wissenschaftlichen Daten denken aber die meisten wahrscheinlich an naturwissenschaftliche Daten und technische Entwicklungen, die man sozusagen braucht als von den Wissenschaftlern und denken weniger an die Kultur- und Literaturwissenschaften. Ist das ungewöhnlich, dass Sie dazu jetzt auch noch sozusagen beitragen können?
Naja, ich bin ja eine kritisch denkende Kulturwissenschaftlerin und wir haben schon seit vielen Jahren, nicht Jahrzehnten sogar, haben wir in den American Studies einen Schwerpunkt Eco-Criticism, Environmental Humanities, also die umweltwissenschaftlichen Geisteswissenschaften. Und in diesem Bereich habe ich auch schon publiziert und mehrere Lehrveranstaltungen gemacht. Ich finde das ein sehr wichtiges Thema und ich verfüge über eine gewisse fachliche Expertise, um über diese Bereiche auch zu sprechen.
Und Sie haben jetzt versucht, sozusagen dem Publikum zu erklären, was ist eigentlich sozusagen der Zusammenhang von Literatur-, kulturwissenschaftskritischen Sichtweisen und Klimawandel. Das ist ja gar nicht so, sagen wir mal, üblich oder jedenfalls nicht im Fokus von den meisten, oder?
Ja, worum es in meinem Vortrag ja vor allen Dingen ging, ist zu zeigen, dass wir einerseits die ganzen Daten und Fakten haben. Wir können sie überall nachschlagen, wir können sie endlos runterrattern. Die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, stehen auch fest. Das wurde ja vom IPCC und von der UN und von allen möglichen globalen Institutionen längst ermittelt und auch auf das politische Tablett gestellt sozusagen. Was aber oft ein bisschen vernachlässigt wird oder erst in letzter Zeit stärker ins Bewusstsein gerät, ist, dass wir uns ja auch um die emotionale und die soziale Komponente kümmern müssen. Ja, also wie Frau Merkel zu Recht sagte, es muss alles sozial gerecht zugehen oder sozial verträglich. Verträglichkeit ist, glaube ich, der Begriff. Ja? Und da kommen wir natürlich dann in den Zuständigkeitsbereich von Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern. Und wir wissen natürlich seit vielen Jahren, eigentlich, wenn man sich die Natur des Menschen anguckt, wissen wir das schon seit Aristoteles wahrscheinlich, dass der Mensch im Besonderen und Allgemeinen oft nicht in der Lage ist, sich auf der Raumzeitachse sehr weit von sich selber, von seinem eigenen Zeitort hinweg zu bewegen. Also es fällt uns oft schwer, uns vorzustellen, also individuell und auch kollektiv vorzustellen, wie die Welt zur Zeit unserer Enkel aussehen wird oder zur Zeit unserer Urenkel. Oder auf der Raumachse fällt es uns oft schwer, uns vorzustellen, wie die Welt in Indonesien wirklich aussieht, ja? Oder in Nepal oder in Patagonien. Ja? Heutzutage verfügen wir über viele Informationen, was die anderen Orte betrifft. Was die Zukunft betrifft, die ist offen, die müssen wir ja erst gestalten. Aber es gibt, was das kognitive Bewusstsein betrifft, der einzelnen Menschen, haben wir ein Defizit. Also wir haben ein kognitives Verantwortungsdefizit sozusagen, ja? Also ein Wahrnehmungsdefizit, was unsere Vorstellung auf der Raumzeitachse betrifft. Und da in diesem Bereich wird es eben wichtig, aus Sicht von Soziologen und auch Literatur- und Kulturwissenschaftlern, was jetzt die Gestaltung der Zukunft betrifft, vor allen Dingen, dass wir uns überlegen, was für Geschichten haben wir eigentlich über unsere Welt, über die Zukunft, wie soll es denn werden? Da stellen wir fest, dass das christliche Narrativ, also die Offenbarung Johannes, die in Richtung Apokalypse geht, dass dieses Narrativ, also das Desaster-Narrativ sozusagen, dass wir in einem Weltuntergang enden oder in einem großen Kampf zwischen feindseligen Mächten, dass die Menschheit zerrieben wird sozusagen in diesem Konflikt. Für dieses Narrativ haben wir ausreichend kulturelles Material. Wir haben ausreichend Literatur, Filme, Bilder. Unsere Kultur ist total übersättigt mit diesem negativen Narrativ, also einer katastrophischen Zukunft. Und was wir aber kaum haben, ist eine Vorstellung von der Zukunft, die uns Anhaltspunkte dafür gibt, wie wir einzeln und auch in Gesellschaften, in Gemeinschaften einen Übergang gestalten können. Also wie wir von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr unser Leben so gestalten können, dass die Krise sozusagen überwunden wird, dass die Katastrophe vermieden wird. Solche Erzählungen haben wir kaum. Und das ist ein Thema, über das ich heute gesprochen habe hier in Rostock. Mir ist schon aufgefallen, dass es vor allen Dingen weibliche Autorinnen sind, die dieses Übergangsnarrativ, dieses eher friedliche Übergangsnarrativ, sich solche Geschichten überlegen. Und dass die Desaster, also diese Katastrophennarrative vor allen Dingen von männlichen Autoren und vor allen Dingen Filmregisseuren erfunden werden.
Vorhin in Ihrem Vortrag hat es mir auch schon so richtig gekribbelt, als Sie dann davon erzählten, dass es schön wäre, wenn man solche Vorstellungen hätte. Das ist wirklich was anderes, als was man sonst so hört. In der Zeitung überall stehen nur diese naturwissenschaftlichen Probleme und halt eher Krisenvorstellungen. Es ist überhaupt nicht normal, über positive Zukunftsvorstellungen nachzudenken.
Ja, wir haben eben unterschiedliche Narrative oder erzählerische Antworten auf die Krise. Wir sind in der Krise. Ja, wenn Sie an Australien denken, wenn Sie an Brasilien, die brennenden Regenwälder denken oder auch die Tundra hat gebrannt, Indonesien brennt. Wir sind mittendrin schon in dieser Klimakrise. Aber wir haben eben zwei sehr unterschiedliche Arten, diese Krise selbst und auch dann die Zukunft zu narrativisieren, also sie uns zu erzählen. Und das eine ist dieses negative Narrativ und das andere ist ein Narrativ, das auch nicht besonders glorios ist. Ja? Also man geht natürlich schon davon aus, dass es zu gesellschaftlichen Disruptionen, also Konflikten kommen wird. Aber auch, dass das Wissen aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu projizieren, zu sagen, okay, die politischen Führer, die werden uns eventuell nicht helfen. Wir müssen selber aktiv werden und vor allem die jungen Leute müssen aktiv werden. Und deswegen ist diese eher positive oder jedenfalls zukunftsorientierte, also eher verträgliche, menschlich verträgliche Imagination kommt aus der Feder von Frauen. Und was dazu kommt, die Protagonisten dieser Geschichten sind in erster Linie junge Menschen. Also nicht irgendwelche mittelalten Männer, die sich mit irgendwelchen Robotern und Raumschiffen bekämpfen, sondern junge Menschen, die in der Regel aus armen Gesellschaftsschichten kommen und die aus der eigenen kreativen Kraft heraus es schaffen, Mittel zu finden, um die Krise zu bewältigen. Also Kreativität spielt eine große Rolle und, was diese Texte auch bestätigen, Empathiefähigkeit spielt eine große Rolle.
Kann man das lernen?
Empathie kann man trainieren. Also was ich ja auch gesagt habe, je mehr wir lesen über andere Zeiten, über andere Völker, über andere Menschen, Menschen, mit denen wir im normalen Leben gar nicht zusammentreffen würden, Menschen, die vollkommen außerhalb unserer Echokammern sind sozusagen. Wir sind ja in immer engeren Kontexten von Menschen, die gleicher Meinung sind, ja, in unserer digitalisierten Welt. Wir begegnen immer seltener Menschen, die ganz anderer Meinung sind oder höchstens mal im Gartenzaun. Die Literatur ist eins der Mittel, die wir haben, um über die Lebensverhältnisse anderer Menschen etwas zu lernen und auch darüber, wie sie damit umgehen, also wie sie mit Krisen umgehen. Leute, lest mehr. Vor allen Dingen, Lesen ist klimaneutral. Es ist weitgehend klimaneutral. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht die nächste Kurzreise, die Kurzflugreise vor allen Dingen, ersetzen durch ein Wochenende mit einem Buch im Bett oder am Strand oder auf dem Balkon.
Das war ein Interview mit Dr. Gesa Mackentun von Scientists for Future Rostock. Die Botschaft: Bücher lesen gegen den Klimawandel. Wirkt in Anbetracht der Krise vielleicht nicht radikal genug, aber überlegt doch mal selbst. Habt ihr positive Vorstellungen von eurer Zukunft? Oder wie viele friedliche Wandelgeschichten habt ihr in letzter Zeit gesehen oder gelesen? Also, wir machen erstmal Musik, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Weiter im Programm vom Naturschutztag des NABUs in Rostock. Mit großer Spannung wurde am Nachmittag der Vortrag von Karin Schmidt erwartet. Sie griff ein Thema auf, das viele Menschen bewegt, denen die Rettung der Insektenvielfalt und die Natur in den Siedlungsgebieten am Herzen liegt. Hier ein Beitrag und Kommentar von Juliane.
Die Biologin Karin Schmidt fährt fast jeden Tag mit dem Fahrrad 10 Kilometer von Admanshagen nach Rostock. Dabei beobachtet sie jedes Mal das Leben oder auch nicht mehr Leben am Wegesrand. Und für den Rostocker Naturschutztag gestaltete sie daraus einen der gefragtesten Vorträge.
Unter dem Titel Habitatverlust durch Ordnungswahn, Beobachtung am Wegesrand, möchte ich Ihnen eigentlich nur ganz persönliche Eindrücke und Erfahrungen schildern, die ich tagtäglich auf meinem Arbeitsweg mache und die mich in den letzten Jahren eigentlich zunehmend geärgert und dann zum Nachdenken und auch zum Handeln angeregt haben. Ich bin als Biologin schon mehrere Jahre oder viele Jahre in der Naturschutzverwaltung des Landes tätig. Da wird man natürlich unmittelbar konfrontiert mit dem Thema Rückgang der Arten, mit Arten- und Biotopschutz. Diese Sorge, die man sich dann macht oder gemacht hat, die hat eigentlich seit 2017 ja erstmal eine Hausnummer erhalten. Ich denke, die Angabe, dass 75% der Fluginsekten nicht mehr da sind, das hat die Gesellschaft doch ja, erschüttert.
Aus dieser Erschütterung entstand unter engagierten Fachleuten ein 9-Punkte-Plan zur Rettung der Insektenvielfalt. Ein Punkt war darin: mehr Natur im öffentlichen Raum. Darüber sprach Karin Schmidt genauer.
Mehr Natur im öffentlichen Raum ist nochmal unterteilt worden in eigentlich vier größere Anstriche. Ich würde dazu mal hier ein bisschen was vorlesen. Also im ersten geht es darum, dass insektenfreundliche Managementkonzepte umgehend auf allen öffentlichen Grünflächen, aber auch im privaten und gewerblichen Bereich letztendlich umgesetzt werden. Es wird gefordert, dass bei Bepflanzungen, gerade in Städten und Gemeinden, statt exotischer Pflanzen konsequent heimisch, im Idealfall nektarreiche Pflanzen eingesetzt werden. Eine großflächige Umstellung des Mähregimes von einem derzeitigen Kurzrasenmanagement auf ein exzessives Wiesenmanagement. Und D, das ist das, worauf ich nachher noch ein bisschen eingehen oder worauf ich heute vor allen Dingen eingehen werde. Im Straßenbau sollen insektenfreundliche Straßenränder und unter Einhaltung eines extensiven Mähregimes angelegt werden. Letztlich jeder Einzelne sollte dazu beitragen, einen weiteren Rückgang von Insekten zu verhindern. Das ganz Wichtige, das Ordnungsverständnis, was hier, denke ich mal, weitgehend vorhanden ist, sollte doch, mit dem sollte aufgeräumt werden. Ordnung muss nicht das sein, was letztendlich zielführend ist.
Im Verlauf des Vortrags gab es dann viele Fotos von ratzeputz kurz gemähten Wegrändern. Ein Beispiel:
Sie sehen hier den Radweg. Es ist ein relativ breiter Seitenstreifen bis zum Acker. Der ist hier praktischerweise mit einem Zaun eingegrenzt. Zwischen 2,5 und 3 Metern ist diese Grünfläche, sie wird ebenfalls sehr regelmäßig unterhalten. Es ist keinerlei Artenvielfalt auf diesen Flächen möglich.
Verantwortlich waren an den verschiedenen Streckenabschnitten des 10 Kilometer langen Weges 4 verschiedene Verwaltungseinheiten. Doch das Bild war immer das gleiche. Gras ist das Beispiel: selbst in einem Graben, wo im Dürresommer 2018 immerhin noch fast 1 Meter hohes Schilf gewachsen war, wurde mitten im August alles kurz gemulcht. Gemulcht heißt, auch lange Halme und Pflanzenstängel werden nicht einfach unten abgemäht, sondern komplett kurz geschreddert.
Und alles, was sich da angesiedelt hat, wird dann restlos zerstört und das in einer Zeit, wo ganz viele Stadien der Insekten noch nicht flugfähig sind und dann damit ein Ende finden.
Nun ist natürlich die Frage, vielleicht gibt es aber nun mal gesetzliche Vorgaben dazu. Hochwasserschutz, Verkehrssicherheit? Nein, solche unökologischen Vorgaben gibt es gar nicht. Die Biologin sagte dazu,
wenn man sich dann mal mit den Richtlinien beschäftigt, die eigentlich für die Straßenpflege gelten oder gelten sollten, stolpert man über ein Merkblatt für den Straßenbetriebsdienst. Dazu kommt eine detailliertere Mährichtlinie für Straßennebenflächen, ebenfalls aus dem Jahr 2006, die für Mecklenburg-Vorpommern durch eine Verfügung eingeführt wurde. Hier wird wirklich eine ökologisch orientierte Grasmaht an Straßennebenflächen geregelt. Darin wird ein Mähbereich an Straßen von 1 Meter, das ist also sozusagen der Intensivbereich, festgelegt und an Radwegen sogar nur von 0,6 Metern. Für die Pflege der Rasenfläche im Extensivbereich wird im Prinzip empfohlen, dass erst dann gemäht wird, wenn eine Verbuschung droht. Auch dann nur im Spätsommer und im Herbst und dass letztendlich eine Maht von mindestens einer Mahthöhe von 8 cm einzuhalten sind. Das gleiche gilt auch für Säume an Wäldern und Hecken. Also wenn ich das so für mich mal zusammenfasse, wir haben eine unheimlich intensiv genutzte und ausgeräumte Landschaft rund um Rostock herum. Die einzigen Strukturen, die eigentlich noch da wären, sind die Wegreine, die werden durchgängig überpflegt. Schuld dafür ist das durchaus falsch verstandene Ordnungsverständnis. Also es waren ja jetzt hier verschiedene Institutionen, ne? Also die Straßenmeisterei, das Straßenbauamt, der Wasser- und Bodenverband, das Amt, die Gemeinde, die Hansestadt. Das sind alles, jede dieser Flächen sind letztendlich sind für andere Unterhaltungspflichtige für verantwortlich. Und das Bild sieht aber überall gleich aus. Also irgendwo ist da aus meiner Sicht noch ein sehr großes Unwissen. Und ich habe mal hochgerechnet, nur wenn ich jetzt mal von diesem 1 Meter an Straßen und 0,6 Meter an den Radwegen ausgehe, über den Daumen gepeilt, habe ich allein auf meinem, jetzt das sind ungefähr 10 Kilometer, komme ich da auf 2,5 Hektar, die unnötig gemäht werden. Das ist zum einen natürlich sehr schade, weil wir haben wenig Flächen, die überhaupt noch extensiv bewirtschaftet werden. Und zum anderen ist es ja auch sehr kostenintensiv, wenn man sich das immer überlegt, was das alles kostet und für wen das was kostet. Also das ist eigentlich unverständlich. Und die eigentlichen Rahmenbedingungen, also sprich die Satzung der Gemeinde oder die Straßenbauanleitung, die geben es eigentlich her. Man muss es nicht machen. Es ist jetzt keine Verpflichtung. Wir müssen jetzt so auf 2, 3, 4 Metern den Rasen kurz halten. Es ist überhaupt nicht notwendig.
Karin Schmidt machte für die Zukunft dann den Vorschlag, dass Gemeinden für jede ihrer Grünflächen in einem extra Grünordnungsplan detailliert feststellen, muss dieser Rasen wirklich intensiv kurz gehalten werden? Dient das der Verkehrssicherheit, der Freizeit? Oder kann diese Fläche auch hochwachsen, blühen und als Lebensraum dienen? Dann müsste nur einmal pro Jahr gemäht werden. Das wäre sicherlich auch mal kostensparend. Aber ein großes Problem wurde im Nachgang noch diskutiert. Nämlich, wenn die Flächen einfach mehrmals kurz gemulcht werden, dann bleibt ja aller Grünschnitt einfach dort liegen. Aber wenn das hochgewachsene Grün nur einmal im Jahr gemäht werden müsste, müsste das Mähgut nach kurzer Trockenzeit entfernt werden, um neuen Aufwuchs zu ermöglichen. Und hier gibt es in Mecklenburg-Vorpommern ein Problem. Will man das Mähgut beim Kompostwerk abliefern, muss man dafür bezahlen. Dies erklärte eine Fachfrau aus dem Publikum. Und sie hielt es darum auch für illusorisch, dass Wegränder und öffentliche Grünflächen auf extensive Bewirtschaftung umstellen würden. Die Moderatorin des Naturschutztages, Rebecca Kein, und auch ein anderer Fachbesucher hielten jedoch dagegen.
Illusorisch halte ich als relativ junger Mensch für ein großes Wort, denn hier sitzen viele Menschen, die für die Zukunft was verändern wollen auf verschiedenen Ebenen. Und vielleicht braucht es einfach einen Systemwandel, wenn sie, weil sie vorführen, dass das Loswerden des Mähgutes das Problem ist, dann muss man vielleicht da ansetzen, um das für die Zukunft zu erleichtern. Und ich erhoffe mir das stets, dass solche Veränderungen noch möglich sind. Das, was jetzt in Stein gemeißelt erscheint, in 5 Jahren, in 2 Jahren vielleicht schon ganz anders ist. Und deswegen halte ich das für einen wichtigen Punkt, das Problem aufzuzeigen und eben die Leute anzusprechen, die den Wandel herbeiführen können. Vielleicht hier noch eine ganz kurze letzte Wortmeldung.
Grünschnitt ist Rohstoff. Das Bundeskreislaufgesetz gibt eindeutig her, dass es ein Rohstoff ist. In Mecklenburg ist es ein Abfallprojekt. Ja. Aber genau das, das ist der Punkt.
Ja.
Da kann ich nur, ich werde auch eine Petition auf den Weg bringen, dass dieses Thema tatsächlich angegangen wird. Also Bundesrecht spricht Landesrecht. Ja. Also der Grünschnitt muss als Rohstoff gewertet werden und dann kann jeder Geld bekommen, wenn er durchgebracht wird. Und das ist der Weg.
Hier noch von mir ein Kommentar. Wäre Grünschnitt, also Stadtabfall, ein wertvoller Rohstoff, für den man Geld bekäme, dann könnte die Artenvielfalt auf öffentlichen Grünflächen wohl wirklich steigen. Auch bei den immer beliebteren Blühstreifen und Blühwiesen auf Ackerrändern oder auch auf Stadtgrünflächen gibt es ja das gleiche Problem. Das Mähgut muss entfernt werden. Und nur wenn es dafür ein wirtschaftlich tragbares System gibt, sind großflächig extensive Wegränder und Blühwiesen vorstellbar. Aber um sich nochmal die Dimension vorstellen zu können, dass es wirklich wichtig ist, allein an diesem 10 Kilometer langen Radweg von Karin Schmidt könnten 2,5 Hektar heutiger lebloser Rasen zu artenreichen blühenden Wegrändern werden. Und die Stadt Rostock hat allein 880 Hektar öffentliche Grünflächen und Straßenbegleitgrün in Pflege. 218 Hektar davon sind heutige Rasenflächen. Nun, was müsste für diesen Wandel noch passieren? Da muss ich an den zweiten Vortrag vom Naturschutztag denken. Da sprach Professor Dr. Gesa Mackentun von Scientists for Future ja darüber, dass sich Menschen immer schwer andere Zeiten, also Zukunft oder Vergangenheit, vorstellen können. Aber sie sagte, dass genau das jetzt wichtig wäre, damit wir uns positive Zukunftspläne machen können, anstatt einfach nur schwarz zu sehen. Und ich finde, beim Thema Blühwiesen und einem neuen System für den Grünschnitt können wir ganz wunderbar mit einem Blick in die Vergangenheit eine Vorstellung von einer guten Zukunft gewinnen. Was passierte nämlich früher, noch bis vor wenigen Jahrzehnten, an Wegrändern und mit den Wiesenflächen in den Orten? Sie wurden beweidet und mit Sensen gemäht. Wenn ich heute das Wort Mähgut höre, da denke ich ehrlich gesagt auch nur an einen ollen, welken, dreckigen Haufen Grünzeug, der hinten aus einem lauten, stinkenden Mähfahrzeug fällt, wie Abfall. Aber wenn ich an die Sommer meiner Kindheit denke, dann waren sie voller herrlich duftendem, raschelnden, sauberen Heu, das mit der Sense gemäht wurde und mit Haken und Forken als Winterfutter für unsere Tiere auf den Heuboden gebracht wurde. Für meinen Vater war jeder Halm ein wertvoller Rohstoff in seiner kleinen Landwirtschaft. Und er ist nur ein Beispiel für alle, die das früher so gemacht haben. Und gerade in Anpassung an den Klimawandel sollten solche natürlichen Ressourcen unbedingt wieder genutzt werden.
Das war ein Mitschnitt eines Vortrages vom Rostocker Naturschutztag vom vergangenen Samstag. Gegenüber den konventionell bewirtschafteten Monokulturen außerhalb der Siedlungen bieten Städte inzwischen mehr Lebensraum, aber nur, wenn eben nicht Ordnung das oberste Prinzip ist, wie ihr es eben gehört habt. Erstmal jetzt wieder ein bisschen Musik. Shake the disease, say no to the police. Die Stadt als Lebensraum, das war das Thema des letzten Beitrages. Wie kann Mensch sich so etwas vorstellen? Laut Frau Mackentun müssen wir dazu kreativer werden und positive Geschichten für die Zukunft kennenlernen. Habt ihr in letzter Zeit von Geschichten oder Orten gehört, in denen Fußgänge, Radverkehr und öffentliche Verkehrsmittel den Vorrang gegenüber Autos eingeräumt wurde? Oder in denen Bäume den Vorrang vor Neubauten hatten? Nein? Nun, in Rostock gibt es solche Geschichten bisher auch kaum. Aber vielleicht entwickelt sich gerade eine solch positive Geschichte in Warnemünde. Hier soll laut Plan des Amtes für Verkehrsanlagen aus dem Jahre 2015 ein neuer Radweg gebaut werden. Das Ganze in der Parkstraße. Bisher weitgehend ohne öffentliche Beteiligung. Im Oktober 2019 kam dann der große Knall. Im Ortsbeirat Warnemünde wurde der fertige Plan vorgestellt und erstmals bekannt gegeben, dass über 100 Bäume im Küstenschutzwald dafür gefällt werden müssen. Das wollte nun kaum jemand. Aber was tun? Die Planungen waren angeblich schon abgeschlossen. Trotzdem wollten verschiedene Akteure alles versuchen, um die Bäume zu retten. Ortsbeirat, engagierte Bürger und Bürgerinnen und auch der NABU in Rostock forderten Einsicht in die Unterlagen und die Variantenprüfung. Dann gab es eine Stellungnahme, Gespräche mit dem Amt und dem Senator für Bau und Umwelt, Herr Matthäus, mehrere Demos und seit Mitte Januar immerhin das Versprechen, keine Bäume vor dem 11. Februar zu fällen. Am 22. Januar gab es in der Rostocker Bürgerschaft eine Einwohnerfragestunde zu diesem Thema. Wir hören nun Frau Dr. Bog aus Warnemünde.
Es geht mir um das Radschnellwegprojekt in der Bademühlener Parkstraße, das die Verwaltung seit 2014 plant, aber erstmals im Oktober 2019 öffentlich gemacht hat, dass hierfür 110 Bäume in Küstenwald im Ortsbereich Warnemündes gefällt werden sollen. Der Ortsbeirat Warnemünde hat in der Sitzung vom letzten Dienstag einen Dringlichkeitsantrag an Sie als Bürgerschaft beschlossen und einen Feldstopp für November gefordert. Dieser hätte Zeit für eine offene und faire Diskussion unter Beteiligung von Verbänden und Bürgern gegeben, die bisher nur am Rande mangels Kommunikation durch die Verwaltung stattgefunden hat. Inzwischen ist dieser Antrag aber zurückgenommen worden, da der Senator einen Feldstopp bis 10. Februar zugesagt hat. Deswegen spreche ich heute hier. Ich halte dieses Radstellwegprojekt für überflüssig und absolut kontraproduktiv für das Ziel der Verbesserung der Verkehrssicherheit, was dort angegeben wird. Die Inanspruchnahme von Küstenwald ist hierfür nicht erforderlich und die zugrunde liegende sogenannte Waldumwandlungsgenehmigung vom 11.05.2017 halte ich für rechtswidrig. Sich aufdrängende Gesichtspunkte für die Ermessensentscheidung fehlen, Erholungsfunktionen, Touristenattraktionen, die Ortslage ist nicht berücksichtigt, auch nicht, dass der Küstenwald Teil des European Green Belt ist, also nicht zu verwechseln mit dem European Green Deal, den wir heute im Radio haben. Und auch die einzigartige Schönheit des Küstenwaldes. Dazu kommt, dass Sie, meine Damen und Herren, im September 2019 hier den Klimanotstand für Rostock ausgerufen haben. Jeder Schüler weiß inzwischen, dass Bäume pflanzen die beste Möglichkeit ist, der Klimaerwärmung etwas entgegenzusetzen. Aber noch besser ist es, bereits angewachsene, alte, leistungsfähige Bäume stehen zu lassen. Und das nicht nur in Südamerika. Deswegen meine Frage, die ich angesichts der Zeitknappheit zunächst nur rhetorisch stellen möchte. Wie lässt sich die geplante Sofortmaßnahme der Abholzung von 110 Bäumen im Warnemünder Ostgebiet Küstenwald für die Erweiterung eines bereits vorhandenen Radweges zu einem Radschnellweg bei Kosten von 1 Million Euro mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 25. September 2019 Ausrufung des Klimastandes vereinbaren? Klimanotstand bedeutet ja, dass unser aller Lebensgrundlagen durch die Erderwärmung zerstört werden wird. Alte, leistungsstarke Bäume als auch Radverkehr sind beides gute Mittel, dieser Erderwärmung entgegenzuwirken und haben deswegen beide ihre Daseinsberechtigung im Klimanotstand. Autos, denke ich, deren Daseinsberechtigung wird immer weniger. Und man kann nicht Klimaschutz, also Radverkehr gegen Naturschutz ausspielen. Klimanotstand erfordert meines Erachtens Projekte, die der Zeitgeist überholt hat, sein zu lassen. Klimanotstand erfordert es, Projekte neu zu denken, so wie es der Oberbürgermeister ja auch im September gesagt hat, er möchte schnell realisierbare Pilotprojekte. Ein neues ökologisches Verkehrskonzept für Warnemünde, das letzte ist 25 Jahre alt, stammt aus dem Jahre 94. Und wenn man dann ganz konkret wird, entweder man versteht sich dazu, die gemeinsame Nutzung von Radfahrern und Fußgängern in dem Bereich Parkstraße zugelassen, so wie es ja auch die ganzen Jahrzehnte, die ganzen letzten Jahrzehnte funktioniert hat, oder man sagt, man vergibt den schon versiegelten vorhandenen Platz auf der Fahrbahn an Radfahrer. Das kann meines Erachtens dadurch geschehen, dass in der gesamten Parkstraße ab Ortsschild eine 30-Kilometer-Zone eingerichtet wird. Extra Radwege, das dürfte hier bekannt sein, sind in solchen Zonen nicht erforderlich, sondern diese E-Bikes und schnellfahrenden Radler können dann zusammen mit dem Bus und den immer weniger werdenden Kfz die Fahrbahn nutzen. Erfahrungsgemäß langsam fahrende Familien mit Kindern unter 10 können dann die gehabte Genehmigung nutzen. Dazu die Taktung der Buslinien zu verdoppeln, um und dadurch dann den Individualverkehr zu vermindern. Ich denke, mit diesem Vorschlag, den ich eben gemacht habe, der Punkte doppelt für den Klimaschutz, verbessert den Radverkehr, Bäume können stehen bleiben. Ich möchte an Sie alle hier im Saal appellieren, sich für den Erhalt der 110 Bäume in Warnemünde einzusetzen, vollendete Tatsachen zu verhindern und damit nicht nur ein Umdenken, sondern auch ein anderes Handeln in Zeiten des Klimawandels zu ermöglichen.
Im Anschluss gab es eine Diskussion, aber keine Abstimmung in der Bürgerschaft. Wichtig zu betonen ist, niemand, der den Erhalt der Bäume fordert, ist gegen eine Verbesserung der Radwegesituation Warnemünde. Es geht nicht um Bäume versus Radwege, wie es oftmals zu hören ist. Es geht hier um Bürgerbeteiligung, transparente Stadtplanung und eine offene Variantenprüfung. Inzwischen wurden analog schon etwa 800 Unterschriften für den Erhalt der Bäume gesammelt und die Gespräche mit der Verwaltung sind so weit, dass bis zum 11. Februar nun ernsthaft Alternativen geprüft werden sollen, und zwar unter Erhalt der Bäume durch Verlagerung des Fußweges statt des Radweges. Ob das artenschutzrechtlich überhaupt möglich ist, bis Ende Februar hier Fällung durchzuführen, ist offiziell auch noch nicht geklärt. Vielleicht wird diese Geschichte sehr bald zu einer der positiven Stories for Future. Jetzt aber erstmal Musik. Kommen wir nochmal kurz zum Thema Fahrradfahren und Radwege. Denn Radwege sind natürlich wichtig. Immer mehr Menschen in Deutschland fahren Fahrrad. Ist ja erstmal gut. Aber es sterben auch jedes Jahr mehr Radfahrer und Radfahrerinnen in Deutschland im Straßenverkehr. Das ist genau gegenläufig zu den anderen Verkehrstoten. 2017 waren es knapp 380 getötete Radfahrer, 2018 schon 450 und 2019 sollen die Zahlen noch höher liegen. Das ist keine gute Entwicklung. Und an rund 3/4 der Unfälle sind die Autofahrer schuld. Da hilft dann eine Radhelmpflicht auch nur bedingt. Wie es besser geht in Sachen Schutz von Radfahrern, zeigen unsere Nachbarländer Dänemark und die Niederlande. Dort fahren noch mehr Menschen Rad als in Deutschland. Im Gegensatz zu Deutschland haben diese Länder aber eine ganz andere Radwegeinfrastruktur. In den Niederlanden zum Beispiel sind vielerorts Radwege und Autostraßen baulich voneinander getrennt. Dort gibt es regelrechte Fahrradautobahnen. Davon sind wir in Rostock noch ganz weit weg. Aber es soll ja alles besser werden. Ab 2020 gibt es im Rahmen des Klimapakets 900 Millionen Euro zusätzlich für Premium-Radwege. Danke, Merkel. Aber natürlich sollten für Verbesserungen der Radwegeinfrastruktur keine Flächen versiegelt und auch keine Biotope zerstört werden. Lieber die Autos von der Straße verbannen. Das war's für heute mit dem Umweltkonzentrat. Mein Name ist Alu. Wir hören uns dann in 4 Wochen.